Ja, vielen Dank für eure Einladung, dass ich heute bei euch predigen darf. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und kein schöneres Lied als das von Nikolaus Graf von Zinzendorf hätte mich besser einleiten können. Ein Lied, wenn ich das singe, denke ich, aus einer völlig anderen Zeit. Eintrag tut, wenn ihr euch Eintrag tut. Das muss man fast übersetzen. Und gleichzeitig ein Lied, was so von innen, vom Herzen her kommt. Und von Zinzendorf hat mit seiner ganzen Bewegung die Erde bewegt. Bis heute bewegt sich die Erde da, wo die Brüdergemeinen auftreten, wo sie die Liebe weitergeben. Und mir fällt ein, vor 2 Jahren habe ich zur Himmelfahrt gepredigt. Erinnert sich da jemand dran? Nee, das ist gut, ja. Ich hab heute ein paar Gedanken von damals auch wieder eingebaut. Und damals habe ich euch gesagt, zu dieser Unsichtbarkeit, ne? Der Meister, der unsichtbar ist und doch da ist, zu dieser Unsichtbarkeit hat Graf von Zinzendorf gesagt, an der Sichtbarkeit der Schöpfung soll dem Menschen die Unsichtbarkeit Gottes anschaulich werden. Und das hat damals für die Zeit gereicht. Die Menschen waren zufrieden, als sie das gehört haben. Ja, in der Schöpfung und so. Und ist die Frage, ob das heute reicht. Und ich hatte dann ein Gesetz, 1931 hatte Bonhoeffer gesagt, an einen Freund geschrieben, die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Dieses wahnwitzige, dauernde Zurückgeworfensein auf den unsichtbaren Gott selbst, das kann doch kein Mensch mehr aushalten. Das war 1931, als Bonhoeffer das geschrieben hat. Und irgendwie Himmelfahrt, also am Donnerstag dann, jetzt ein bisschen im Vorgriff für diese Woche, wie Jan gesagt hat, das hat irgendwie mit Unsichtbarkeit zu tun. Und ja, ich möchte ein bisschen was, liebe Grüße erstmal, meine Frau hat mir liebe Grüße aufgetragen, die hätte ich jetzt vergessen. Ganz liebe Grüße, sie ist heute nicht da, ich sage, warum bist du nicht da? Ja, ich habe ausbildungsmäßig zu tun, sie ist ja Therapeutin und macht noch eine Ausbildung in Somatic Experience und ist da heute unterwegs. Der Text ist in der Apostelgeschichte, kriegen wir den Text hier ran. Und ich lese uns den Text 1 bis 14. Da steht bei mir überschrieben ab Vers 1, Vorwort steht bei mir in der Elberfelder. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit Israels das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. So, das ist die klassische Himmelfahrtsgeschichte. Und ich dachte, das ist eigentlich unfair den damaligen Jüngern gegenüber, wenn ich jetzt sage, ja, das war ja nicht unvorbereitet, dass Jesus dann in den Himmel aufgenommen wurde. Aber das ist unfair, wenn ich das so sage, denn ich bin der Betrachter, der im Alten Testament blättert, der in seiner Konkordanz durchguckt, was kommt mit Himmel und was kommt mit Himmelfahrt. Und dann habe ich die Apostelgeschichte und habe die Briefe und habe das alles im Überblick mehr oder weniger und sage, ihr lieben Jünger, ihr wart doch vorbereitet. Aber wenn ich dann in die Geschichte einsteige, dann stellt sich das anders dar. Ich sage jetzt erstmal meine Argumente, warum die Jünger sehr gut vorbereitet waren auf dieses Wegnehmen von Jesus in den Himmel. Als Beispiel das Laubhüttenfest, eins der größten Veranstaltungen in Jerusalem und auch eine der letzten großen Veranstaltungen, auf denen Jesus aufgetreten war. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes, der Schreiber, ergänzt dort, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also auch Johannes in dem nachträglichen Aufschreiben, in der komfortablen Situation, dass er sagt, ja, das hat Jesus da gesagt und das hat er im Vorgriff auf das gesagt, was da kommen soll. Aber die, die auf dem Laubhüttenfest waren, die haben das gehört und die dachten, was redet er da? Und es kam zum Tumult und es spaltete sich auf. Die einen haben gesagt, ja, das ist unser Meister, genau richtig an dieser Stelle. Und andere haben gesagt, ey, wir verstehen nicht, wir feiern hier ein Fest, Laubhütten. Und der faselt so etwas, wie geht das? Später schreibt Johannes im 8. Kapitel, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Freiheit, ein Geist der Freiheit. Oder Martha, die Schwester des Lazarus. Ne? Lazarus, schon ganz gut, schon tot, schon ein paar Tage tot. Jesus sagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann kommt die Stelle, ich liebe, ihr wisst das, mein Lieblingsjünger ist der Petrus, der ist so praktisch, der ist mir vielleicht auch so ein bisschen ähnlich oder ich ihm. Als Jesus sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, im Johannes 13 steht das, da spricht Petrus zu seinem Meister, den er ja nur schon ein paar Tage begleitet hatte, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Warum? Ich verstehe, Petrus, unverständlich. Die trippeln jeden Tag dem Herrn nach und jetzt sagt Jesus, ich gehe jetzt in eine Richtung, ich gehe jetzt an einen Ort, wo ihr mich nicht folgen, wo ihr mir nicht folgen könnt. Und Petrus setzt einen drauf, mein Leben will ich für dich lassen. So, da bricht mein Text jetzt ab. Ich möchte das mal so stehen lassen. Das mit dem Hahn, das ist nicht so toll. Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Und dann spricht Jesus, es immer näher kommt es zu dem, wo der Herr dann weggenommen wird, wo der Herr stirbt und dann aufersteht, wo alles chaotisch wird. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand. Wir wissen, was gemeint ist, im Alten Testament vorhergesagt, in den Briefen erklärt. Paulus gibt sich viel Mühe und wiederholt alles. Aber bitte, kurz die Situation. Die Jünger damals, die hören von Jesus, es wird euch ein anderer Beistand gegeben werden. Was jetzt? Ein anderer Beistand? Meister, du bist da. Wir folgen dir. Was ist los? Ein anderer Beistand. Wofür Beistand? Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Geist der Wahrheit. Der Meister sprach die Wahrheit. Der Meister hatte das Wort, dass sich alle gewundert haben. Wie wird ihm das gegeben? Woher redet er das? Einen anderen Beistand. Seltsam. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Bitte, mit dem Alten Testament ja, aber ohne den ganzen Umfeld, ohne unsere Analyse, ohne unsere Betrachtung von außen. Wie geht das, wenn Jesus das sagt? Was soll passieren? Wir feiern gerade Laubhütten. Wir sitzen zusammen, wir essen. Wir schlafen in dem Haus, wir sind da zu Gast. Was soll los? Ihr sollt nicht verwaist zurückbleiben. Ich komme zu euch. Und dann spricht Jesus über den Heiligen Geist, den Parakletos, den Fürsprecher, den Helfer, den Herbeigerufenen, wenn es eng wird. Er wird euch alles lehren und alles erinnern. Da dachte ich, das ist ein Schlüssel. Niemand versteht das in dem Moment, als Jesus das sagt. Er wird euch erinnern, er wird euch das alles erklären und lehren. Und nachher als Betrachter, weiß ich, in der Apostelgeschichte, da steht es. Sie haben es erinnert, aber in dem Moment doch nicht. Die waren ratlos. Was wird das jetzt? Was sagt er denn hier wieder, der Meister? Und dieser Heilige Geist wird von mir zeugen und er wird euch in die Wahrheit leiten. Und im ersten Johannesbrief, ich als Betrachter wieder, da weiß ich, im ersten Johannesbrief wird schon gewarnt. Ihr habt die Salbung von diesem Geist der Wahrheit empfangen, bleibt auch da drin. Aha, da wird irgendwas, bleibt drin, man kann auch rausfallen. So, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, 1. Johannes 4, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das ist der Brief, wesentlich später, 60 nach Christus. Und da reicht diese Empfehlung aus. Prüfe die Geister, jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen, der ist aus Gott. Ich bin durch meine Lebensgeschichte gegangen, habe gedacht, ich habe vielen Menschen, einigen Menschen geglaubt, und sie haben Jesus ins Fleisch gekommen, bekannt, und doch waren es Verführer. Und mein Leben ist anders verlaufen, als wie ich mir das gedacht habe. Aber damals, 60 nach Christus, hat das ausgereicht im ersten Johannesbrief. So, jetzt ist meine Betrachtung von dem, es war alles angekündigt. Jünger, beklagt euch nicht, dass er plötzlich weg ist, dass es plötzlich so schnell geht. Aber er ist noch da, der Meister ist noch da. Pulsschlag runter, es gibt noch Hoffnung. Und da kommt diese Frage, und das ist mir so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus spricht über den Heiligen Geist und dass sie warten sollen und dass sie damit getauft werden und dass es eine Fortführung von der Taufe mit Wasser von Johannes ist. Und jetzt kommt Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Jesus spricht über den Heiligen Geist, über die Kraft, die da kommen wird. Und die Jünger fragen, stellst du das Reich wieder her in Israel? Und es muss Simon Zelotes gewesen sein, der wahrscheinlich einer der vorne, der gesagt hat, Petrus, du, wir müssen den Meister, wir gehen mal alle hin, wir fragen den Meister. Jetzt muss es sein. Er war gestorben, er war auferstanden, er hat mit uns geredet. Jetzt kommt unsere Zeit. Simon Zelotes, Simon der Eiferer, der gehörte den Zeloten an. Die hatten immer das Messer gut geschliffen. Die waren jederzeit bereit zuzustechen, wenn es um die Besatzungsmacht ging, um die Vertreibung, dass Israel wieder befreit wird. Und Petrus, das wissen wir auch, der war auch handfest. Wenn es ein Schwert gab, nehme ich auch das. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Die Römer müssen weg. Das ist eine Depression für uns. Wir wollen, dass Gott wieder im Mittelpunkt steht. Machst du das? Stellst du das wieder her? Und ich bin in die jüdische Geschichte gegangen. Und es gibt ein Psalmengebet zum Versöhnungstag, Schma Kolenu. Und da heißt es, erhöre unsere Stimme, ewiger unser Gott, sei mild und barmherzig zu uns und nimm mit Erbarmen und Wohlwollen unsere Gebete auf. Lass uns umkehren zu dir, denn wir wollen umkehren. Erneuere unsere Tage noch einmal. Das ist im Blick auf die künftige Zeit, wenn Elia kommt, wenn der Messias alles richten wird. Erneuere unsere Tage noch einmal. Und aus diesem, wenn wenn ihr das mal hören könnt, ich glaube, im Internet kommt das auch irgendwo, das Schma Kolenu. Wenn man das gesungen hört, dann merkt man so diesen Schmerz. Ne? Das ist die ganze Zeit ein Durchhalten, ein Rufen zu Gott, erneuere unsere Tage noch einmal. Und jetzt umgesetzt, die Jünger fragen Jesus, bringst du das zurecht? Wirst du die Machtverhältnisse klären, jetzt, wo du gezeigt hast, dass du auferstanden bist? Niemand kann dich töten, jetzt sind wir bei dir. Simon Zelotes, Petrus, alle anderen. Jetzt kommt die Macht, jetzt machst du alles gut. Mache alles wieder, bring alles wieder in Ordnung. Das ist unser Wunsch. Wir wissen später von den Jüngern von Emmaus, die gingen und die haben gesagt, wir hofften, er sollte Israel erlösen. Und jetzt ist das schon 3 Tage drüber. Wir haben keine Hoffnung mehr. Und wer Bilder von diesen Jüngern von Emmaus kennt, da gehen die ganz gebückt. Das war deprimiert, waren die. Die haben die Hoffnung aufgegeben. Jesus sollte Israel erlösen. Und was ist da draus geworden? Und hier bei der Frage, bei der ich finde verständlichen Frage, vielleicht will uns die Apostelgeschichte gerade sagen, du kannst über den Heiligen Geist ganz viele Fragen stellen und auch viele Bücher schreiben. Und es ist auch gut, wenn du dann ganz normal das fragst, was dich menschlich bewegt. Ganz was Menschliches. Herr, stellst du die Machtverhältnisse wieder her? Kommt das wieder ins Lot in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meinem eigenen Leben? Kriegst du das wieder hin? Darf ich das so fragen, auch wenn ich mal gerade den Heiligen Geist außen vor lasse? Vielleicht auf die Gemeinde ganz grillig bin oder denke, oh, kannst du das wieder zurechtbringen mit meiner Herkunftsfamilie? Und das war die Frage der Jünger ganz praktisch. Wie wird das werden? Du bist doch jetzt da. Du hast gezeigt, dass du der Starke bist. Und jetzt stellst du doch alles wieder her. Und Jesus sagt, nein, ich muss passen. Ich weiß es nicht. Und eure Sache ist auch nicht, Zeit und Stunde zu wissen. Und dann kommt aber. So, jetzt kommt es wieder von der praktischen Frage. Die Messer werden wieder eingesteckt. Okay, die Knüppel werden beiseite gelegt. Ihr werdet Kraft empfangen. Kraft. Heiliger Geist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Weg. Nicht mal eine Chance, irgendwas noch zu besprechen. Ich hätte noch eine Frage, hätte Petrus gesagt. Was hast du gemeint mit Kraft? Warum? Weg. Eine Wolke nahm ihn auf. Und bei dieser Wolke musste ich denken, Rembrandt hat das so schön gemalt, teilweise auch ganz kitschige Bilder. Jesus schwebt da und dann kommt von rechts so eine Wolke, die nimmt ihn weg und weg ist er. Ward nicht mehr gesehen. Und bei der Wolke war ich erinnert an diese Wolke. Wir haben mal hier im biblischen Unterricht vor Jahren haben wir mal diese mobilen Tempel da aufgebaut mit dem Allerheiligsten. Und da heißt es in dem Mose-Text 2. Mose 40, die Wolke des Herrn, die neigte sich auf das Allerheiligste. Und Mose, der Einzige, der da überhaupt Zutritt hatte, der konnte da nicht rein, weil die Herrlichkeit Gottes so richtig so, boah, richtig so drauf war. Stellt euch vor, eine Wolke kommt hier rein, wir wollen morgens Gottesdienst, will Predigt machen. Geht nicht, wir kommen hier gar nicht rein. Keine Technik nötig, wir stehen außen vor. Die Wolke bedeckte das Zelt der Begegnung, die Gegenwart Gottes. Und dann so praktisch, die Wolke schwebt auf und das Volk zieht weiter. Bauen den ganzen Tempel da zusammen und dann ziehen die weiter. Und wenn die Wolke dann morgens beim Aufstehen, gucken die erst, ach, liegt die Wolke noch, dann bleiben wir. Wir bleiben den ganzen Tag hier. Und mitten in der Nacht, als Feuersäule, steigt die auf einmal auf, oh, jetzt packen wir alles, jetzt ziehen wir weiter. Eigentlich ein gutes, einsichtiges Verfahren, so ziemlich klar. Ne? Die Wolke zieht auf, wir ziehen, die Wolke schwebt, unten bleibt, wir bleiben stehen. Also diese Wolke, die Wolke des Herrn. Und bei der Verklärung Jesu, das fiel mir noch auf dem Berg, weil ich Petrus so liebe. Ah, ich mag die Geschichten, die Begegnung mit Petrus. Auf dem Berg der Verklärung, da ging es auch um eine Wolke. Also Petrus, Jakobus und Johannes sind mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Ein Vorrecht, dass sie dort gesehen haben, wie das Gewand von Jesu ganz, ganz hell wird. Heller als ein Gerber das machen konnte, der das da bleicht, die Stoffe bleicht. Und dann Jesus unterredete sich mit Elia und Mose. Ich stelle mir vor, der Petrus steht da und sagt da, wow, Elia, und da tickert das bei Petrus, das hat er gehört. Das ist ja der Elia, der mal war und der wiederkommen wird. Am Ende der Zeiten, dieser Elia und der Mose, der uns als Volk geleitet hat aus der Verbannung aus Ägypten, die bereden sich, ganz normal stehen die da. Und Petrus sagt, oh, ich liebe Petrus, es ist gut, dass wir hier sind. Ey, diese Einsicht, es ist gut, dass wir hier sind. Ey, cool. Wir wollen 3 Hütten bauen. Oh, Petrus, ich liebe dich. Dir, Mose und Elia eine. Ist das selbstlos oder ist das selbstlos? Petrus, selbstlos. Und ich habe heute Morgen mit meiner Frau diskutiert. Ich sage, der Markus ist ungerecht. Der sagt nämlich jetzt, Petrus wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Ich sage, ich finde, der Petrus, der hat das richtig gemacht. Eine praktische Idee, Hütte war auch nicht schlecht für die drei. Selbst will er gar keine Hütte, der schläft außen vor, der bewacht die. Ich finde, von ganzem Herzen, Petrus. Und der Markus, ja. Aber meine Frau hat dann so psychologisch diskutiert, da habe ich dann auch in dem Moment keine Chance gehabt. Sie sagt, der Markus sagt ja gar nicht, dass Petrus was Falsches gesagt hätte. Nur er sagte, er wusste nicht, was er sagen sollte. Na gut, also psychische Ausnahmesituation. Okay, gut. Sie waren voller Furcht. Aber ein Ausnahmezustand. Und dann auf einmal hören sie aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, den hört. Und dann ist der ganze Zauber zu Ende. Dann sagt Jesus nur noch jetzt, nichts drüber reden, wir gehen wieder herab. Ihr sagt nichts, bis ich dann verherrlicht werde, bis ich auferstanden bin. Mit Sicherheit haben die drei nichts verstanden, Johannes, Jakobus, Petrus. Bis wann? Bis ich auferstanden bin. Bis ich verherrlicht bin. Wer kann das verstehen? Und das fiel mir bei den Wolken ein. Die Mosewolke, Wolke des Herrn und dann die Wolke auf dem Berg der Verklärung. Die Wolke hat Jesus aufgenommen. Und in dieser Ausnahmesituation, ich dachte, das ist so eine Aufnahmesituation, die wird zur Ausnahmesituation, da stehen jetzt die Jünger da. Und sie gucken hinauf zum Himmel und denken, ja, jetzt ist er weg. Wir werden die Kraft empfangen. Wie war das? Ach, er hat da vor 4 Wochen irgendwas erzählt. Oh, ja, jetzt ist er erstmal weg. Und dann, Jesus hat immer ein Bodenpersonal, was nochmal wieder hilft, wenn alle verwirrt dastehen. Darauf hoffen wir ja auch immer in unseren Begegnungen. 2 Männer in weißen Kleidern. Was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Er wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen. Und dann heißt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Und dann warten sie alle, sie sind namentlich genannt, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Der Lukas war ja sehr, sehr präzise. Er hat gesagt, der und der und der und der und Maria und die und ein paar Frauen, die fallen dann so ein bisschen namensmäßig hinten runter, aber die sind alle im Obersaal, wo sie sich normalerweise treffen und mit Gebet und Lobpreis, manche sagen, die sind mit Freuden dann nach Jerusalem gegangen und sie warten auf Pfingsten. Das heißt also, die Himmelfahrt, um die es jetzt heute eigentlich geht, ist der Auftakt für eine kraftvolle Geschichte. Und der Beginn ist ein Warten, ein Beten, Lobpreis, die werden auch gegessen haben, die haben auch über das erzählt und ausgetauscht, was ist da die letzten Tage und Wochen gewesen. Sich klar machen, was passiert. Da wird Jesus festgenommen, da wird er gekreuzigt, dann ist er tot, dann ist er auf einmal weg. Und dann erscheint er auf einmal, dann beredet er sich normal mit ihnen. Also, klar kann ich das lesen und sage, ja, so war das. Aber wenn ich mir das vorstelle, dass die Jünger in der Situation sind, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Situation, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, das ist doch Chaos pur. Und dann sagt Jesus, ihr werdet und so und ist er weg. Das heißt, sie warten. Und sie warten auf Jesus und auf den Heiligen Geist. Ich möchte nochmal auf etwas zurückkommen. In dem Neuen Testament wird dann deutlich in den Briefen, das hatte ich schon gesagt, prüfe die Geister. Ganz, ganz früh ist in den Briefen schon nötig, dass erstmal etwas aufgeschrieben wird. Alles andere hat ja von der mündlichen Weitergabe, von der mündlichen Erzählung gelebt. Und es wird aufgeschrieben, das heißt, es wird gesichert, es wird ermahnt und es heißt, prüfe die Geister. Und Fakt ist, im echten Leben bei uns, also in meinem Leben ist es so, und ich denke, in dem der Jünger wird es auch so sein, es ist nichts, wie es vorher war. Eben ist der Meister noch da, eben haben wir noch gefragt, was kommt denn als nächstes? In der politischen Eingriff, das wäre doch jetzt genau das Richtige. Nichts. Der Meister ist weg. Ey, das Schwert kannst du verkaufen, den Dolch kannst du verkaufen, das wird nichts mehr. So, was soll jetzt werden? Es ist nichts, wie es vorher war. Das heißt Verunsicherung. Und ich dachte, bei mir im Inneren ist das so, ich suche auch was Verlässliches. Ich habe das früher immer abgelehnt, das war für mich spießig. Wenn so Leute so immer so was Gleiches hatten, so eine Leitlinie. Und ich merke jetzt, vielleicht im Alter, weiß ich durch andere Dinge, ich merke, ich suche was Verlässliches, wo ich mich halten kann, wo ich eine Heimat finde, wo ich weiß, ah, das kommt. Und die Realität, die ich aber erlebe in meinem eigenen Leben, im Arbeitsleben, in der Familie, es ist alles im Fluss. Und es gilt mehr das, es ist nichts, wie es vorher war. Und wenn ich ins Globale gehe, ich sage euch ganz ehrlich, ich mache da im Moment relativ zu, weil ich es kaum ertragen kann. Ich kann es kaum ertragen, was da alles im Fluss ist und in welchem Fluss. Da sage ich mir, Gottfried, der Herr hat alles in seiner Regie. Das will ich dann glauben. Ich weiß nicht, wo das dann stattfindet und ob ich das auch richtig fassen kann. Aber ich blende einen großen Teil aus. Ich kann den Namen Trump nicht mehr hören. Verschiedene andere Dinge. Es ist ganz, ganz schwer für mich erträglich, weil ich gerade mit meinem eigenen Leben so beschäftigt bin. Es ist nichts, wie es vorher war. Und das gilt für jeden Tag. Und ich möchte mit Petrus eigentlich Hütten bauen. Ich möchte Mose und Elia und Jesus. Stellt euch diese Kombi vor. Mose, Elia und Jesus. Ey, wir würden sagen, wir gehen hier von diesem Ort nicht mehr weg. Wir gehen nicht mehr weg, wir bleiben nur noch hier. Das ist doch die super Kombi. Und dann würden wir alle sagen, wir bauen euch Hütten, wir machen da oben ein Bettlager, wie wollt ihr es gerne? Alles so, dass es für euch gut ist. Und dann kommen wir nachher vom Berg der Verklärung, es hat plupp gemacht, die Wolke hat gesagt, Jesus hört, der ist dann auch vielleicht weg. Und dann kommen wir vom Berg runter und wir brauchen keine Hütten mehr, wir brauchen keine Bettlager mehr, nichts mehr. Es ist alles im Fluss und es ist alles wieder ganz menschlich. Ich ärgere mich an dem Nachbarn, ich ärgere, warum hat der jetzt heute Morgen so geredet. Und meine eigene Lebensgeschichte geht mir auch immer hinten nach. Nochmal ein bisschen Herkunftsfamilie bearbeiten, ein bisschen mehr bearbeiten. Oh, mein Vater, mein Großvater, ey, bin ich dafür verantwortlich. Soweit meine Gedanken zu dem, vielleicht stelle ich es auch chaotischer dar, als es war, aber ich stelle es mir ziemlich chaotisch vor. Und wenn ich an Petrus rede zu Pfingsten, jetzt, ich greife jetzt nicht auf Pfingsten, aber wenn ich an Petrus Pfingstrede mich erinnere oder darauf komme, dann sagt er ja und erinnert ihr euch, das. Und dann merke ich, okay, ja, jetzt kommt der Heilige Geist und erinnert alles und lehrt alles. Und deshalb kann Petrus, deshalb kann Paulus und Johannes können dann die Briefe schreiben, weil sie erinnert werden direkt durch diese Kraft. Und wir setzen heute da drauf. Wir sagen, der Heilige Geist leitet uns. Und ich denke, dann beides ist in mir. 60 nach Christus war das, ich weiß nicht, ob es wirklich leichter war, es kommt mir so vor, es war leichter, prüfet die Geister. Und heute, es kommt mir so schwer vor. Es ist so gemischt. Und ich habe Erfahrungen gemacht, die mich dann, die mich so traurig machen, dass ich denke, was ist das Richtige? Und da merke ich, ich bin darauf angewiesen, dass Gott mir einen Weg zeigt, dass er mir einen Wink gibt, so ganz im Alltäglichen. Was habt ihr Himmelfahrt vor? Ich habe mich schon mal informiert, habe nachgefragt, Gottesdienst gibt es nicht. Also fällt der Punkt Gottesdienst im Freien, aber vielleicht geht ihr woanders in Gottesdienst im Freien. Endlich Vatertag der Christen. Ich habe mit meiner Frau diskutiert, Vatertag der Christen geht gar nicht. Und ich sage, ja, das geht ja auch nicht. Wir sitzen an den Riechenbergen, gucken, dass diese Alkoholleute da nicht bei uns reingehen, irgendwas zerschlagen und so. Ja, also toll. Aber Brückentag, verlängertes Wochenende wäre doch was, oder? Ich wünsche dir und mir, dass wir uns an allem, ja, was uns Gott gibt, was uns der Heilige Geist so auch eingibt, dass wir uns daran freuen können. Und dass wir dem ein bisschen nachspüren können, was der Geist auch in uns tut. Er erinnert uns, er lehrt uns. Und wir haben heute Möglichkeiten, im Miteinander, auch mit Therapie und sowas, da bin ich so ganz von beseelt, weil es mir sehr, sehr hilft zurzeit, da haben wir Möglichkeiten, die meine Eltern nicht hatten. Meine Mutter, nur ganz klein, noch kleine Anekdote, meine Mutter liegt jetzt seit fast einem Jahr im Pflegeheim in Koblenz. Wir besuchen sie nach Möglichkeit einmal im Monat, weil ich auch nicht mehr schaffe. Und sie war immer, sie hat eine ganz, ganz schwere Kindheit, und das weiß ich aus einem Buch, was drüber geschrieben worden ist. Und das hat sie immer gekapselt, sie hat nie erzählt. Erzählt hat nur die Großmutter, meine Mutter nie. Und meine Mutter erlebt so Zeiten, meine jüngere Tochter ist da in Koblenz in der Nähe und erlebt das so hautnah, ich habe es dann auch mal erlebt. Sie erlebt Zeiten der Traurigkeit, wo ich den Eindruck habe, da kommt die ganze Traurigkeit aus den vergangenen Jahren, kommt jetzt zum Ausdruck. Nach Schlaganfall, der nicht erkannt wurde, so, sie kann nicht reden, sie kann nicht gehen, sie muss total gepflegt werden. Sie ist manchmal so traurig, dass dann Leute, die sie besuchen, sagen, oh, der Frau Römer, ihrer Mutter geht so schlecht, da muss man doch was tun. Ich sage, meiner Mutter, glaube ich, geht es im Moment ganz gut. Die durfte in ihrem ganzen Leben nie wirklich Traurigkeit zeigen, nie mal aggressiv sein. Und jetzt ist sie auch mal aggressiv, sie wehrt sich auch mal was, sie grenzt sich ab. Und da sage ich, oh, das ist auch ein Segen. In der ganz schweren Situation, es ist ein Segen, wenn ich dem nachspüren kann, wenn ich das zulassen kann, gut im Alter. Wenn die Kräfte nicht da sind, dann kommt es automatisch raus. Aber dann heißt es für die Angehörigen, dass wir sagen, ja, wir schützen den Raum, wir wertschätzen das, das hat seinen Platz, es ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich bin selbst gespannt, was im Sinne der Jahreslosung, was der Heilige Geist und was Gott mir im Sinne eines neuen Herzens und eines neuen Geistes, was er mir gibt. Ich bin da voller Erwartung und ich wünsche euch, dass ihr das spürt an Himmelfahrt, dass nicht nur Jesus weg ist, sondern dass er jetzt auf neue Art und Weise ganz neu und nah bei uns ist, dass er uns anrührt, dass er Lust hat, mit uns zusammen zu sein, im ganz Privaten, im Gottesdienst, in den Begegnungen. Ich möchte am Schluss, so wie ich es vor 2 Jahren getan habe, mit uns ein Gebet beten, was ich in der Schweiz gefunden habe, ein Gebet zum Heiligen Geist und dass wir ihn einladen, dass wir mit ihm persönlich sprechen. Und ich bitte, dass ihr sitzen bleibt und ich bete das mit uns. Sei willkommen, lieber Heiliger Geist, sei herzlich willkommen. Willkommen in meinem Herzen, willkommen in meiner Familie, willkommen in unserer Gemeinschaft, willkommen in unserer Stadt, willkommen in unserem Land. Wir brauchen dich so sehr, ohne dich ist alles tot und leer. Fülle mein Herz mit deiner Gegenwart, mit deiner Freude, mit deiner Klarheit, mit deiner Wahrheit. Ich will dein Tempel sein. Du verbindest uns mit dem Vater und dem Sohn. Du bist heilig, wir ehren dich. Wir lieben dich. Wir danken dir. Wir warten auf dich. Sei willkommen, Heiliger Geist. Amen.